Hallo und herzlich willkommen zu Mann und Frau im Kontrafunk. Ich bin Julian Adrath.
Und ich bin Kerstin Kramer. Wir haben heute wieder jede Menge interessanter Themen für Sie, zum Beispiel die Wehrpflicht. Die hatten wir ja schon ein paar Mal in unserer Sendung, aber jetzt scheint es ernst zu werden. Also auf zur Musterung!
Ja, und in Kalifornien wird währenddessen um die Frauenumkleide gestritten, Lesben gegen Transfrauen. Und zwar nicht auf Twitter, sondern im Fitnessstudio. Willkommen im Regenbogenstraßenkampf.
Ja, hierzulande zeigt sich wiederum, dass Männerschutzhäuser gefragter denn je sind. Also die Gewalt gegen Männer scheint zuzunehmen, während im öffentlichen Interesse das irgendwie nicht so auftaucht.
Ja, und in der Popkultur, so heißt es im neuen Buch Candy Girls von Sonja Eismann, würden Frauen systematisch unterdrückt, dass sie gleichzeitig Charts, Festivals und Werbekampagnen dominieren, geschenkt.
Deutschland hat eine neue Kinderbeauftragte oder überhaupt eine Kinderbeauftragte. Also das klingt ja fantastisch, wirkt allerdings auch wieder nur sehr symbolisch. Wir schauen da mal hin, was dahinter steckt.
Außerdem war Weltmännertag Anlass für neue Debatten über Männlichkeit mal wieder.
Na dann, auf geht's!
Ja, es war ein großes Thema, ein großes, altes, neues Thema. Wieder einmal die Wehrpflicht. Sie ist jetzt wieder eingeführt, noch in Deutschland auf freiwilliger Basis. Wenn sich dann aber nicht genug junge Männer finden, dann wird sie verpflichtend eingeführt. Was jetzt schon verpflichtend ist, ist die Musterung.
Also zumindest, wenn der Bundestag dem zustimmt, um mal ganz korrekt zu bleiben.
Ja.
Ich glaube, die stimmen Ende Anfang Dezember darüber ab. Aber man hat sich darauf geeinigt.
Ja.
Wenn die Regierung dann noch existiert.
Stimmt, das weiß man ja dieser Tage auch nicht ganz sicher, aber es geht jetzt um junge Männer, sie ist verpflichtend für junge Männer und man fragt sich natürlich, Moment, was sind denn jetzt junge Männer? In Zeiten des Selbstbestimmungsgesetzes ist natürlich eine Wehrpflicht immer oder läuft immer Gefahr zur Farce zu verkommen. Und tatsächlich, Markus Heinz hat darauf hingewiesen, wer als Mann keine Lust drauf hat, auf X, auf Twitter, in einem Spannungs- oder Verteidigungsfall der Bundeswehr als Kanonenfutter zu dienen, muss dies nicht, wenn er 2 Monate vor Ausrufung eines Spannungs- oder Verteidigungsfalls sein Geschlecht geändert hat. Und im Original klingt das so: Die rechtliche Zuordnung einer Person zum männlichen Geschlecht bleibt, soweit es den Dienst mit der Waffe auf Grundlage des Artikels 12a des Grundgesetzes und hierauf beruhender Gesetze betrifft, für die Dauer des Spannungs- oder Verteidigungsfalls nach Artikel 80a des Grundgesetzes bestehen, wenn in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit diesem die Änderung des Geschlechtseintrags von männlich zu weiblich oder divers oder die Streichung der Angabe zum Geschlecht erklärt wird. Unmittelbar ist der zeitliche Zusammenhang während eines Spannungs- oder Verteidigungsfalls sowie ab einem Zeitpunkt von 2 Monaten vor Feststellung desselben. So, jetzt habe ich oft Spannungs- und Verteidigungsfall gesagt. Man muss es natürlich tatsächlich 2-mal lesen, um es wirklich zu verstehen. Ist es denn tatsächlich der Fall? Und ja, es stimmt. Also wer sich also rechtzeitig nicht nur seinen Geschlechtseintrag ändern lässt, sondern es reicht ja sogar schon die Streichung desselben. Und ja, also ich erinnere mich an meine Musterung. Ich war damals nicht der letzte Jahrgang. Mein Bruder, der war der erste Jahrgang, der nicht mehr musste. Und ich glaube, dazwischen gab es noch einen Jahrgang.
Jetzt wissen unsere Zuhörer, wie alt du bist, wenn sie nachrecherchieren, wann die Wehrpflicht abgeschafft wurde.
Tatsächlich.
Aber damit hast du ja kein Problem mit deinem Alter, das hier
nein,
zu verraten.
Nein, aber was ich eigentlich sagen will, wir haben ja noch kleinere Jungs. Ja? Also mein Jüngster, den wir jetzt dann treffen.
Meinen auch.
Eben, also von uns sind es 2. Vielleicht überlegen wir dann, denen mal zu empfehlen demnächst den Geschlechtseintrag. Muss er nicht wechseln, dann lass ihn streichen, nicht wahr?
Also jetzt tatsächlich, als das jetzt wieder hochploppte, habe ich darüber laut nachgedacht, sowohl mit meinem Mann als auch mit meinem Sohn direkt, ob ich ihm nicht doch eigentlich raten sollte, zur Bundeswehr zu gehen. Denn was ist denn die Alternative, wenn denn dieser Spannungs- und Verteidigungsfall eintritt? Das ist ja dann einfach Krieg. Und dann wäre es mir ja fast lieber, der weiß zumindest, wie man eine Waffe bedient. Weil dann wird ja jeder gezogen, egal ob er vorher gemustert war oder nicht. In den Spannungs- und Verteidigungsfall muss jeder ran. Und da sind ja die, die nicht gedient haben vorher, eher die, die Kanonenfutter sind. Und wenn du zumindest mal weißt, wie es geht, oder hast dir vielleicht sogar einen höheren Rang schon erarbeitet, dann bist du vielleicht eher der, der die Drohne steuert, als der von der Drohne weggedonnert wird. Also von daher wüsste ich gar nicht, ob ich meinem Kind jetzt unbedingt empfehle, sich komplett ausmustern zu lassen.
Nee, das macht da Sinn. Auch abgesehen davon, dass durchaus, dass sie auch einen positiven Effekt haben kann. Ja? Mach mal morgens dein Bett, lern mal ein bisschen Disziplin. Aber es bleibt dabei, dass diese Phase einfach, ja? Also solange das Selbstbestimmungsgesetz gilt, ist die Wehrpflicht auch immer, naja, ich will nicht sagen eine Beleidigung, aber da stimmt was nicht. Ja? Wir brauchen das Gesamtbild. Und wir erleben es ja jetzt, dass so klar wieder hervorkehrt, wie dekadent diese politische Elite eigentlich ist, wie sehr sie sich von der Wirklichkeit entfernt hat, die dieses Gesetz ins Leben gerufen hat. Und jetzt geht's wieder los. Ach Moment, dieses angeblich so progressive Gesetz, jetzt müssen wir das canceln. Und warum? Naja, wenn wir von Krieg reden, also wenn es um richtig ernste Themen geht, also dann, wenn Kugeln fliegen, wenn Sirenen heulen, und dann plötzlich können wir nicht mehr so diese ganze Lüge sozusagen weitertreiben, dann gibt's plötzlich wieder die Realität, dann gibt's plötzlich wieder die Wahrheit. Wie dekadent muss eine Gesellschaft sein, die sich von Krieg, ja, erklären lassen muss, was Realität und was Wahrheit ist?
Ja, wobei meine Befürchtung ist, dass nicht das Selbstbestimmungsgesetz am Ende fällt, sondern dass die Wehrpflicht einfach für alle gilt und dass der Spannungs- und Verteidigungsfall dann auch für alle gilt, also für Männlein wie Weiblein. Und da wird ja jetzt auch schon getrommelt. Ich hatte nur die Miriam Holstein im Stern gelesen, Chefreporterin im Stern, die sich über die Wehrpflicht für Frauen Gedanken gemacht hat, warum das denn jetzt eigentlich nicht für Frauen gelten sollte. Die ja meinte, dass das lange vorgebrachte Argument, dass ja die Frauen sozusagen sich in den Dienst der Gesellschaft stellen, weil sie Kinder bekommen und großziehen, das ja eh nicht mehr für alle Frauen so zutrifft und deswegen, und ja auch Männer ja die Betreuung im Haushalt übernehmen, das sei ja dann doch wohl als Argument hinfällig und deswegen ran an die Waffe. Und dann hat sich das eh geklärt, ob Männlein, Weiblein, was dazwischen, ohne, mit oder fünf Geschlechtseinträgen, alle ran an der Front. Ja. Ich glaube, das wird eher die Lösung sein, oder?
Ja, das ist dann der Feminismus zu Ende gedacht, nicht wahr? Ach, du bekommst eh keine Kinder. Also erst hieß es, Männer sind schlecht, such dir mal keinen Mann. Kinder sind schlecht, mach mal keine Kinder. Und dann heißt es, ah, okay, du hast keine Kinder. Aber an die Ostfront.
Genau, also kannst du ja auch an die Front.
Na, ja,
genau.
Ne? Dann los geht's.
Ran an die Kanone.
Es ist abstrus, es ist völlig abstrus. Zumal die Migranten, die hier auf Bürgergeld leben, und das sind ja wirklich viele, die jungen Männer, die müssen nicht, die bleiben zu Hause. Also es ist eine völlige Verkehrung, auch es gibt keine Gerechtigkeit mehr, es gibt keine moralische und keine intellektuelle Schlüssigkeit dieser ganzen Szenerie. Es beißt sich alles aktuell in den Schwanz und man wünscht sich den Krieg natürlich nicht. Das, wie gesagt, dass es den Krieg braucht, dass es den bösen Putin braucht, dass wir sozusagen wieder zur Vernunft kommen, das ist schwach. Und ich glaube sogar, dass es im Grunde fast kriegsförderlicher ist oder die schlimmen Zustände heraufbeschwört, eben gerade weil wir so realitätsfern geworden sind. Ja, also Realitätsferne muss im Krieg, sage ich mal, immer vorausgehen. Man denke an die Bilder der jungen Soldaten auf dem Weg in den Ersten Weltkrieg. Haha, bald sind wir in Paris und sie freuen sich da, dann rumzuflanieren. Und dann sind sie bis Verdun gekommen und für ein paar Zentimeter sind dort, wie viel sind es, die dort elendig verreckt sind? Es ist einfach nur unfassbar. Was jetzt aber bleibt, habe ich gehört, das ist der Hodengriff, der Eierkontrollgriff.
Was?
Ja?
Was ist denn der Eierkontrollgriff?
Der berühmte Eierkontrollgriff, bei der Musterung wird dem Mann an den Hodensack gegriffen und geschaut, ist da alles in Ordnung, sind die beiden anwesend.
Ach, man darf nur an die Front, wenn man zwei hat?
Das ist eine sehr gute Frage.
Du wurdest gemustert, ich nicht. Hast du das gar nicht hinterfragt, als man diese Leibesvisitation an dir vorgenommen hat?
Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe das
doch
nicht verdrängt.
Sofort verdrängt. Das war so ein Trauma, ja. Ja, traumatische Frage.
Ja, aber das zeigt wieder. Ja, jetzt zählt der Körper plötzlich wieder. Jetzt greift der Arzt dem Mann an den Sack. Ja, also erst hieß es, Geschlecht ist ein soziales Konstrukt. Und wenn du sagst, du bist eine Frau, dann bist du eine Frau. Und jetzt sind wir in einer neuen Wirklichkeit angekommen mit dem Eierkontrollgriff, der umstritten war, aber doch heißt es, man bleibt dabei. Der Spiegel nennt es die umstrittene Prozedur bei der Musterung. Nein, sie bleibt.
Vielleicht fassen sie den Frauen einfach an die Brüste, wären auch zwei. Also entweder du hast zwei davon oder zwei davon.
Ja, wie sieht es denn aus mit der Gleichberechtigung, nicht wahr? Was ist denn das Pendant zum Eierkontrollgriff für die Frau?
Ich hätte jetzt meinen Vorschlag unterbreitet.
Du hast ihn schon gemacht, ja. Da wird der Busen geprüft.
Ja, also da gehen einem ja viele Sachen durch den Kopf, was jetzt weniger bei dem Busen oder bei dem Eierkontrollgriff, sondern mehr so beim Thema Krieg und weil wir ja später auch noch über Männlichkeit reden werden, aber eins mal vorweg schon. Also wenn einfach 20, 30, 40, 50 Jahre lang, wie lange hängen wir da jetzt schon drin in diesem Feminismus-Mist? Mhm. Und je kürzer wir zurückdenken, desto intensiver würde das ja. Also es wurde uns die ganze Zeit eingeredet, dass der Mann doch bitte nicht so hart zu sein hat und doch bitte mehr empathisch oder mehr Empathiefähigkeit haben soll, mehr Gefühle zeigen und nicht immer alles über seine Kraft definieren, vor allem nicht sich selbst über Kraft definieren. Und jetzt sollen diese weichgeklopften Schnitzelchen in den Krieg ziehen. Also das ist doch eine völlig absurde Vorstellung. Wie soll denn das funktionieren?
Wir hatten es ja in der Sendung auch schon mal besprochen, vom Wehrbericht von letztem Jahr, wo es hieß, wenn dem Gegenüber das Verletzungspotenzial nicht bewusst ist, dann können selbst lockere Sprüche oder vermeintliche Scherze auch unabsichtlich leicht zu Diskriminierungserfahrungen führen. Das stand in dem Wehrbericht. Also wenn der Kamerad nicht weiß, ist er Mann oder ist er Frau, dann können den auch lockere Sprüche verletzen. Diese Leute, die sollen jetzt an die Front.
Ja, deswegen bin ich ja so froh, dass die Omas gegen Rechts in Köln jetzt klargestellt hat, dass man an der Front gar nicht so wahrscheinlich stirbt wie zu Hause als Zivilist.
Ist unglaublich, ne?
Das meinten die, glaube ich, tatsächlich ernst. Also das war so ein Meme oder so zwei Bildchen gegenübergestellt, drei Soldaten, wo dann die angeblichen ausgedachten Zahlen und Propagandazahlen dargestellt werden, wie hoch deine durchschnittliche Überlebensdauer ist, wenn du in einem konventionellen Krieg kämpfst. Da stand dann sowas Infanterie 4 bis 5 Tage, Panzerhaubitz 3 bis 7 Tage, Sanitäter vorn 5 bis 7, Munitionsdepots aufgeklärt 1 Tag. Also ne, das sagen sie, das ist alles Propaganda. Man stirbt gar nicht im Krieg sozusagen. Und dann dem gegenüber stellen sie nämlich den Zivilisten, interessanterweise das Mädchen, würde ich sagen, da mit Pallituch.
Ja, genau, mit Pallituch, ja.
viele Menschen sterben nicht an der Front, sondern als Zivilisten dahinter. In den meisten modernen Kriegen sind im Verhältnis sogar in Zahlen mehr Zivilisten gestorben. Ja, und deswegen die klare Botschaft der Omas gegen Rechts, die altersmäßig einfach mal sowas von durch sind, dass die sowas natürlich gerne behaupten können und die wahrscheinlich zum großen Teil auch keine eigenen Enkelkinder haben. Deswegen können sie das auch so locker sagen. Geh da an die Front, dort überlebst du. Das wollen die uns allen Ernstes so verkaufen. Also die ganzen Ukrainer, die geflohen sind von dem Krieg und jetzt hier bei uns leben, werden demnächst zugrunde gehen, werden, na klar, dann sterben.
Ja, die desertieren alle, weil sie...
weil sie in den Tod wollen, in den Sicheren.
Weil sie in den Tod wollen. Es ist abstrus. Ich meine, gerade wenn man auch die Generationengerechtigkeit noch dazu nimmt, jetzt wo es eh schon ein Thema ist mit der Rente und oh weh, das passt hinten und vorne
ja,
nicht.
Ja, warum macht man das nicht so?
Jetzt sollen sie auch noch
da
an die Front.
Die Omas können doch an die Front.
Ach so.
Ja, ja, ne, da sollen die sich doch schützen. Das ist doch überhaupt die Sache. Mensch, ihr lieben Omas gegen Rechts in Köln, ich gebe euch den Vortritt. Also dann lassen wir meinen Sohn und den Sohn von Julian zu Hause und unsere Töchter auch. Also die würden sich jetzt zur Verfügung stellen, quasi hier als Zivilisten für euch den Tod, in den Tod zu gehen. Und ihr dürft gerne an die Front, bitte. Okay, dann machen die den Platz für euch frei. Oder? Da sind wir doch nie so. Da können ja die 4 Omas gegen Rechts oder wie viel wir da statt unserer Kinder hinschicken. Bitte gern.
Omas an die Ostfront. Ja.
Omas an die Ostfront klingt genauso schön, wie dass eine schwarze Lesbe gegen eine Transfrau im Fitnessstudio kämpft.
Puh, man glaubt es kaum, aber mal wieder, die Realität hat jede Satire längst überholt. Längst.
Ja, also um unsere Zuhörer damit reinzuholen, tatsächlich gab es einen Eklat in einem kalifornischen Fitnessstudio. Man muss dazu sagen, dass Kalifornien auch so ein Selbstbestimmungsgesetz hat wie wir in Deutschland. Also jeder kann sich jederzeit zu etwas anderem umdefinieren und die Institutionen müssen das einfach so als gegeben hinnehmen. Also das ist tatsächlich sogar noch ein bisschen härter als bei uns in Deutschland. Das Hausrecht scheint da nicht ganz so zu gelten, sondern die müssen das einfach akzeptieren, wenn da ein Typ kommt und sagt, ich bin eine Frau. Und jetzt gibt es dieses Fitnessstudio und da ist eine offensichtliche Transfrau am Trainieren und eine schwarze Lesbe hat eigentlich nur noch gefehlt, dass sie behindert ist. Also diese schwarze Lesbe hat sich unfassbar aufgeregt über diese Transfrau, hat die, da gibt es so ein Video, was viral ging, hat sie da eben konfrontiert auch damit, ich will nicht, dass du hier bist und ich weiß nicht, was sagt sie, halte dich aus unseren Umkleideräumen raus,
ja, und
wir wollen das nicht.
Ja.
Dir muss deine Mitgliedschaft im Fitnessstudio entzogen werden. Und dann sagt sie auch, ich bin eine Frau und ich habe jedes Recht, keinen Mann im Umkleideraum zu wollen.
Also sie läuft halt durch dieses Fitnessstudio, so eine Art Vorraum, nicht wahr? Wo es dann Getränke gibt etc. Und sie beschwert sich auch so ein bisschen so nach dem Motto, hey, wie könnt ihr denn alle schweigen? Wieso stört sich niemand dran? Wieso seid ihr alle still? Was seid ihr für Feiglinge?
Das sind so zwei verschiedene Videos. Das eine ist diese Konfrontation direkt mit diesem Trans-Typen. Was ich so krass fand an dem Video war, dass der dann, der hört sich das alles an und geht dann trotzdem einfach so in die Umkleidekabine rein.
Ja.
Und aufgrund dieses Videos ist der Schwarzen die Mitgliedschaft gekündigt worden. Und am Tag der Kündigung macht sie dieses zweite Video, oder das hat sie nicht gemacht, das hat dann jemand anders von ihr gemacht. Und da schreit sie nochmal übelst rum in diesem Fitnessstudio. Und genau das, was du gerade gesagt hast, sie klagt vor allen Dingen an, dass da alle mitmachen.
Mhm.
Und sie ruft nämlich dann auch noch Männer, erwachsene Männer mit großen Schwänzen in der Umkleidekabine der Frau. Und deshalb werde ich rausgeworfen. Aber ich möchte sicherstellen, dass alle Mädchen es wissen, hier ist ein Typ, hier ist jemand mit einem SCHWANZ und der wedelt damit rum. Und das ist nämlich auch nicht irgendjemand. Diese Dame, die sich hier so aufregt, ist eine Sängerin, eine Grammy-Gewinnerin. Ich kannte sie nicht, Tish Hyman. Und also, wie gesagt, keine Unbekannte. Und was ich an der auch so interessant finde, ist, die tritt ja auf mit so einer Dominanz. Ich dachte auch so, meine Güte, die redet sich da so in Rage. Also da ist so eine, ich weiß nicht, als weiße Frau machst du das wahrscheinlich eher nicht und als hetero-weiße Frau. Also die hat schon, will ihr nicht so nahe treten, aber das Wort Kampflesbe kam mir da doch in den Sinn, als ich sie erlebt habe. Auf der anderen Seite finde ich es ziemlich cool, wie sie sich da aufregt und wahrscheinlich auch im Schutz dieser, sie ist schwarz, also sie gehört sozusagen der Minderheit Schwarze an. Sie ist lesbisch, hat also auch einen LGBTIQ-Plus-Bonus. In diesem Schutzmäntelchen kann sie auch ein bisschen mehr losdonnern, als das meiner einer und erst recht ein weißer Mann machen könnte.
Aber wir sehen ja an dieser Stelle eigentlich, dass hier sich so ein, also wer ist jetzt das größte Ass im Ärmel des Wokismus? Und eigentlich sagt man sich ja, schwarz, Frau, Lesbe, das ist schon eine Menge. Also damit kannst du schon gar nicht mehr so viel falsch machen. Aber dann kommt plötzlich dann der weiße Mann daher, der Gewaltverbrecher und Drogendealer,
ja,
der seine Ex, der eben den Kiefer gebrochen hat, der schon im Knast saß. Und dieser Typ schafft es jetzt, dass der Schwarzen gekündigt wird und ihm wird beigesprungen.
Ja? Na gut, weil die Gesetze so sind, ja.
Ja, und plus das gesellschaftliche Klima. Also wir kennen ja alle dieses Klima und sie erzählt ja, glaube ich, auch davon, dass sie jetzt auch unfassbaren Hass im Internet abbekommt, wo sie dann als, wie heißt es?
Tough.
Ja, genau, Trans-Exclusive Radical Feminist beschrieben wird, also als ein Feminist, der, oder eine Feministin jetzt in dem Fall, die biologische Männer also ausschließt, also sagt, dass das keine echten Frauen sind, also dieser ganze Irrwitz. Aber dass also jetzt der weiße Mann dann da den Trumpf erlebt. Also wer hätte das gedacht? Der Gewaltverbrecher. Das ist das letzte goldene Kalb dieses ganzen gestörten Kults. Ja, also die lesbische schwarze Frau, die verliert gegen ihn. Ja?
Weil vor allen Dingen, also du hast ja jetzt schon gesagt, ne, also der Typ, der jetzt eben rauskommt, ist tatsächlich vorbestraft wegen Gewaltverbrechen an seiner Ex-Frau zum Beispiel. Und das ist auch so ein ekliges Detail. Der nennt sich Alexis, also als Frau nennt er sich Alexis Black. Und Alexis hieß die Frau, die er so vermöbelt hat.
Ach du großer Gott, echt? Das ist ja irre.
Ja, also der Typ ist eine wandelnde Provokation. Ne? Also das, was der da macht. Ja, und jetzt als nächstes hatte ich jetzt noch gesehen, dass die Tisch jetzt mit einem kalifornischen Staatssenator von den Demokraten, nämlich dem Scott Weiner, gesprochen hat. Oder war so eine Diskussionsrunde. Und da hat sie den auch drauf angesprochen, dass sie ja eben als lesbische Frau da in diesem Fitnesscenter eben rausgeschmissen wurde und dass da ein Typ die weiblichen Räume einnehmen würde und dass sie eben um die Sicherheit der Frauen besorgt ist. Und was er gedenke, also dieser Senator, dagegen zu tun. Und das war echt krass, diese Situation, weil der Typ kriegt einfach nur rote Ohren und stammelt da was vor sich hin und kriegt keinen geraden Satz raus, wie die Frauen jetzt tatsächlich geschützt werden können. Und wenn man dann noch mal ein bisschen weiter guckt, was das eigentlich für ein Typ ist, dann entdeckt man den auf dem CSD und dann entdeckt man den mit einem T-Shirt, wo drauf steht I love California. So. Und dann wundert einen das eigentlich auch gar nicht mal, dass erstens so eine Gesetze in Kalifornien existieren und dass die dann auch noch verteidigt werden oder dass so ein Senator dann auch keine Eier in der Hose hat, um den Frauen ganz generell zu sagen, wie er gedenkt, irgendwie eine gewisse Sicherheit für die Frauen herzustellen. Weil die Tisch sagt nämlich dann auch, dass dieser Typ in der Frauenumkleide nicht einfach nur sich umgekleidet hätte, also was ja schon schlimm genug ist, weil der eben noch ein männliches Geschlechtsteil hat, sondern dass der damit auch noch rumgewedelt hat und so nach dem Motto, hier guck mal und alle Frauen gucken ja nur auf mich und nicht auf dich und so. Also der hat da auch rumprovoziert mit dem, dass er ein Mann in einer Frauenumkleide ist. Und wenn man dann eben noch weiß, dass der gegen seine eigene Frau gewalttätig geworden ist, ja, dann ist das eine Riesengefahr. Und der Politik ist das am Ende scheißegal.
Ja? Es ist quasi eine Privatarmee an Psychopathen, die man sich ranzüchtet. Ja? Teile und herrsche, spaltet das Volk. Das ist ja das beste Einfallstor für jeden Wahnsinnigen, für jeden narzisstischen Egozentriker, der einen an der Waffel hat, dieses Gesetz, das halt auszunutzen, das einfach anzuwenden. Er macht ja nichts Illegales. Er wendet das Gesetz an.
Ja, genau.
Er sagt, ich bin eine Frau.
Und der kann ja dann schön seinen Fetisch ausleben. Ich las das neulich auch. Man sagt ja immer, dieses Trans Rights are Human Rights. Ne? Also Transrechte sind Menschenrechte. Und ich las dann das Bild, Trans Rights are Fetish Rights. Also Transrechte sind einfach Fetischrechte. Weil, das glaube ich auch schon mal hier in der Sendung erzählt, dass ja ganz oft bei Männern eher so eine Autogynophilie dahinter steckt. Mhm. Also diese als Störung auch einsortierte Sache, dass ein Mann auf sich selbst in Frauenkleidern steht und das toll findet. Und insbesondere bei Männern, die auch so schräge Klamotten anhaben und auch so eine Sachen hier machen, kommt es einem ja doch, wie gesagt, wie eine Provokation oder eben wie das Ausleben einer starken Störung vor.
Ja, so eine Autoerotik auch, nicht wahr?
Genau, genau.
Ja.
Es gibt ja für alles immer Begriffe. Paraphilie wird es auch genannt.
Paraphilie? Mhm.
Ja, dass man sich von ungewöhnlichen Objekten, Situationen oder Personen sexuell erregt fühlt. Also,
ach so, verstehe.
Die Betonung liegt auf ungewöhnlich, das Paranormale. Genau, findet man erotisch.
Ja, kommen wir zum nächsten Thema.
Bitte.
Da hat GMX eine Meldung der Deutschen Presseagentur 1:1 übernommen zum Thema häuslicher Gewalt. Und das heißt, vor allem Frauen werden Opfer häuslicher Gewalt, soweit so bekannt und so erwartbar. Doch auch immer mehr Männer suchen Schutz und treffen auf einen Mangel an Angeboten, was Betroffene erleben und warum Experten mehr Hilfe fordern. Und wenn man liest, Experten fordern, das ist das säkulare Pendant, in der Bibel steht. Also was die Experten sagen, das gilt, das ist Gesetz. Jetzt also brauchen wir mehr Hilfe. Berlin, klar, Berlin. Aufgrund von stereotypen Rollenbildern mag seine Geschichte viele Menschen überraschen, sagt René Picard. Denn Picard hat eigenen Angaben zufolge emotionale, körperliche und sexualisierte Gewalt von einer Frau erfahren, seiner Ex-Partnerin. Das war vor 10 Jahren. Die Folgen der Gewalt waren für mein Leben natürlich gravierend, sagt der 40-Jährige, der heute für die Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz, BFKM, von seinen Erfahrungen berichtet. Hast du gehört? Es gibt eine Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz. Ja, staatlich finanzierte Gewaltschutzeinrichtungen gab es damals noch nicht. Dadurch, sagte er, habe ich mich im Stich gelassen gefühlt und war auch sehr verzweifelt. Und ich habe mich gefragt, wow, okay, ist ja interessant. Gab es damals noch nicht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und GMX sagt, der Fall Picard stünde beispielhaft für ein Thema, das aus Sicht des Vereins lange übersehen wurde, nämlich, wie gesagt, männliche Betroffene häuslicher Gewalt. Und der Mathematiker, der dieser René Picard ist, der damals kaum Anlaufstellen fand, der wäre heute weit besser aufgehoben, denn in Deutschland gibt es aktuell 17 staatlich finanzierte Gewaltschutzeinrichtungen für Männer und immer mehr Männer suchen dort auch Hilfe. Also in den letzten 10 Jahren sind 17 staatlich finanzierte Männerschutzeinrichtungen entstanden und ehrlich gesagt, habe mich gefragt, wer kommt auf die Idee? Ja, wer kommt auf die Idee zu sagen, pass auf, ich schreibe dem Ministerium einen Brief, ich mache jetzt eine Männerschutzeinrichtung auf, zahlt mir mal Budget, zahlt mir Kohle. Anscheinend läuft das. Ist natürlich ein Geschäftsmodell. Und die Frage bleibt, warum gerade jetzt? Ich meine, 2015 war vor 10 Jahren. Also sozusagen der Einsturm junger Männer in Millionenhöhe. Das ist also exakt 10 Jahre her. Und was ist passiert seitdem? Warum schießt der Sozialstaat plötzlich Gewaltschutzinfrastruktur aus dem Boden, nachdem jahrzehntelang selbst Frauenhäuser permanent unterfinanziert waren, wie es heißt? Man muss ja gar nicht besonders radikal oder polemisch sein. Ein bisschen Realitätssinn genügt ja, um sich diese Frage zu stellen. Weiß nicht, Männer haben stark zu sein, heißt es dann immer, das wäre das Problem. Deshalb trauen sich die Männer nicht, sich zu melden. Männer seien Täter, Männer brauchen keine Hilfe, Männer leisten. Warum kippt das seit 2015? Jetzt wird plötzlich der hilfsbedürftiger Mann salonfähig. Erstaunlicherweise, wie gesagt, genau in dem Moment, in dem wir irgendwie eine ganz andere Entwicklung sehen. Also wir haben eine junge, testosterongeladene neue Männerpopulation im Land, die durchaus gewaltstatistisch ausschlägt. Wie kann es sein, dass plötzlich also in dem grün-linken Bestmenschenmilieu diese Institutionen aus dem Boden sprießen? Rassismus ist verpönt, Hassrede wird bestraft, es gibt die Sprechverbote. Also es wird eigentlich alles, ja, selbst Sprachverbote kommen, selbst Wörter werden Beleidigung, die eigene Bevölkerung bricht mehr oder weniger auseinander. Und plötzlich sind nicht Frauen die neue Opfergruppe oder ne, die Gewalt derer, die ausgesetzt sind, sondern Männer werden als neue Opfergruppe entdeckt. Was ist das anderes als ein ja, Pseudopflaster, ein Kamillentee für das Bestmenschentum, das hier irgendwie versucht, was zuzudecken? Denn wir sind, da sind wir uns ja einig, wirklich hypermilde geworden. Hypermilde, hyper unaggressiv. Überall haben wir die Safe Spaces und die Triggerwarnungen und die Schutzräume und die Anti-Aggressions-Workshops. Gleichzeitig, wie gesagt, die importierte Gewaltkultur. Zwei eigentlich völlig inkompatible Welten. Und ich sehe da genau diese Männerschutzräume eigentlich auch als Zeichen dieser, ja, weiter in die Selbstverneinung, in das Wegschauen kippende, ja, linke Bestmenschentum. Mhm. Ja, weil, wieso in den letzten 10 Jahren? Warum? Wie passt das zusammen mit der eigentlichen konkreten Entwicklung auf der Straße?
Wobei mich das jetzt fast ein bisschen überrascht, dass du das so siehst, nachdem du ja eigentlich fast in jeder Sendung dich bemühst, den Damen eine toxische Weiblichkeit oder eine toxische, wie einen toxischen Feminismus vorzuwerfen. Zumindest einen Teil der Damenschaft.
Ja, ich habe da eine Antwort
ja
drauf.
Teilweise nicht ganz an der Hand zu weisen ist. Weil das würde ja dem entsprechen. Also wir haben sozusagen eine Entwicklung hin zu einem sehr, sehr verweichlichten Mann und die Frauen werden immer toxischer und die Gewalt, nehme ich ja mal an, die diese Männer erleben. Er sagte zwar auch sexualisierte Gewalt, ne, und körperliche Gewalt, aber ich hätte mir jetzt eher vorgestellt, dass das vor allen Dingen so ein Psychoterror ist, dem die ausgesetzt sind. Aber vielleicht ist es auch so, dass die Frauen tatsächlich auch handgreiflich werden und die Männer sich in dieser Konditionierung, der sie die ganzen Jahre jetzt unterstanden, auch nicht mehr wären. Also früher hätte vielleicht der Mann zurückgeschallert, wenn das da mal so passiert wäre. Und jetzt hat er, oh nein, ich darf nicht, um Gottes Willen. Also selbst wenn die Frau mich mit sonst was verprügelt, die wird ja eher irgendein Hilfsmittel zur Hand nehmen, wird er sich nicht wehren oder wehrt er sich nicht. Und deswegen lässt er das dann eben über sich ergehen. Dann kommt die große Scham. Ich habe mich von einer Frau verprügeln lassen. Das kann ich ja gar keinem erzählen. Aber ich soll ja über meine Gefühle reden. Ach, hier ist die Nummer vom Männerschutzhaus. Ich rufe da mal an.
Mhm.
Also von daher, es passt ja eigentlich.
Also zum einen zum Thema sexualisierte Gewalt, da wünsche ich mir immer Details.
Das dachte ich mir, dass du da Details willst. Ruf doch mal einen Pinkert an, was da passiert ist.
Jetzt sei ein Mann und erzähl, was hat sie dir angetan? Erstmal das. Und dann natürlich, Kerstin, das ist eben toxische Weiblichkeit. Das muss da dahinter stecken, dass diese Männerschutzräume auf den Boden sprießen. Was glaubst du denn, welches Geschlecht die Sprecherin, die BFKM-Sprecherin hat?
Na jo, du hast ja jetzt nur das innen dran.
Jetzt habe ich es verraten, siehst du.
Ich glaube, es ist eine Frau.
Richtig, es ist die Annalena Schmidt, ja, die darauf hinweist, ein nicht zu unterschätzender Teil männlicher Personen seien betroffen von häuslicher Gewalt. Gut 30% seien sogar männlich, was ich für einen Irrsinn halte, ehrlich
sehr
gesagt.
Sehr hoch, ne?
751 Männer haben sich 2024 an eine solche Einrichtung gewandt. Genau, im Jahr zuvor, 23, waren es nur 533. Also rapide wachsender Markt, 41%. Und da tun sich jetzt die ganzen toxischen Frauen gütlich und greifen sich die Jobs als Sprecher. Und es mussten 256 Schutzsuchende, wie sie sie nennen, schutzsuchende Männer mussten wegen Platzmangels abgelehnt werden.
Na gut, das ist im Frauenhaus ist das ja tatsächlich auch so. Also das hat sie, glaube ich, mal ganz kurz vorhin angesprochen, dass auch nicht genügend Frauenhäuser da sind, um alle schutzsuchenden Frauen aufzunehmen. Also es ist ja ein generelles Problem. Die Frage ist ja auch immer, warum sind wir an einem Punkt, dass die sich nicht selber helfen können?
Mhm.
Also wie kann eine Beziehung so eskalieren? Also da sind wir wieder bei diesem Punkt, wie kamen wir überhaupt dahin, dass diese Beziehung zwischen Mann und Frau an sich so toxisch geworden ist?
Mhm.
Also dass diese Zahlen da so zunehmen, dass Männer und Frauen an sich nicht mehr miteinander klarkommen. Und das sind ja nur extreme Auswüchse. Im Kleinen hast du das ja auch schon, ne? Da rennt der Mann vielleicht nicht sofort dann weg, weil er den Schmerz noch nicht so groß spürt oder weil es noch aushaltbar ist oder so. Aber an sich stimmt ja was ganz generell nicht in dem Verhältnis zwischen Männern und Frauen und in Beziehungen. Und das, ja,
ja,
ist ja eine Diagnose, die wir die ganze Zeit schon stellen. Ist ja gewollt.
Also viele suchen einfach Hilfe, weil sie im Leben nicht klarkommen. Nicht mal nur mit sozusagen in der Beziehung, in der partnerschaftlichen Beziehung, sondern das ist eine Art Therapieersatz für Leute, die, hier, das heißt, 88% haben zuvor psychische Gewalt erlebt und nicht per se geht es dabei um die Partnerschaft, sondern es geht zum Beispiel auch im erweiterten sozialen Nahraum, also zum Beispiel über Mitbewohner, Nachbarn oder Freunde.
Mhm.
Ja, nur 8% sind von sexualisierter Gewalt betroffen, die Männer. Also ich glaube, das ist, naja, einfach auch Abbild von Menschen, die einsam sind, denke ich vielfach auch. Und sich Hilfe suchen, wo sie vielleicht die Hilfe nicht bräuchten, wenn sie echte Männer wären. Nein, aber mal Spaß beiseite.
Naja, oder wenn wir generell besser lernen würden, wieder wie Beziehung funktioniert. Ja. Also wenn man vielleicht die Kinder nicht schon mit einem Jahr oder früher in die Krippe gibt und ihnen als allererstes mal sozusagen antrainiert, wie Beziehung nicht geht, nämlich indem man sich immer wieder voneinander abstößt, also indem man das, was man am meisten liebt, für 8 Stunden am Tag abgibt, sondern dass man wieder Raum gibt und das gesellschaftlich auch wieder hofiert und als das normal darstellt, wenn Mütter sich um ihre Kinder kümmern können, solange wie sie das gerne möchten und solange das Kinder vor allen Dingen auch brauchen, damit überhaupt dieses Urvertrauen und diese Beziehungsfähigkeit entstehen kann. Beziehungsfähigkeit entsteht nämlich darüber, dass ich mich fallen lassen kann, dass ich vertraue. Weil es ist ja immer jedes Mal, wenn du etwas gibst in der Beziehung, ist es ja ein Vertrauensvorschuss. Und dass man dieses Urvertrauen, dieses Netz, dieses sichere Netz hat, das kann man nur später so weitergeben, wenn man das früh in der Kindheit auch erlernt hat und mitgegeben bekommen hat, dass es dieses Netz gibt und dass man dieses Vertrauen ruhig schenken kann. Das nennt sich eben Urvertrauen. Und wenn dieses Bindungsvermögen, dieses Urvertrauen nicht da ist, entsteht später, nicht bei allen, es gibt auch Leute, die es ganz toll entwickeln können und auch umgekehrt, wo das ganz toll ist, dieses Netz, und trotzdem gibt es später Brüche, aber sagen wir mal, im Gros, ne, die Mehrheit. Wenn man das nicht lernt, hat man später Schwierigkeiten, tatsächlich Beziehungen einzugehen und auch dann zu erkennen, wo eine Beziehung nicht gut tut und frühzeitig auch auszusteigen aus so einer Beziehung. Aber das sind alles so Dinge.
Also das zum einen ganz bestimmt, und dann muss man, wenn man sich mit dieser Thematik jetzt hier beschäftigt und sich, ja, also über wenige Links betritt man hier einen Kaninchenbau, der wirklich weit geht, der unfassbare Summen verschlingt. Also diese Zentren werden geleitet von Christian Kurzke und der ist Vorstandsvorsitzender der LAG Jungen- und Männerarbeit in Sachsen. Und der arbeitet zum Beispiel für die Evangelische Akademie dort und ist dort tätig für, pass auf, gesellschaftspolitische Jugendbildung, Kinder- und Jugendpolitik in Ostdeutschland, Partizipation von Kindern und Jugendlichen, Kinderrechte, geschlechtsbezogene Bildungsarbeit und Genderdialog. Also klassische, wenn man so will, toxische Weiblichkeit. Weißt du, ich meine? Also wirklich das ganze Potpourri an identitätspolitischem Quatsch, sage ich mal, wird da zusammengerührt. Das sind die Stellen, von denen ich bis heute nicht wusste, dass sie existieren. Diese Institutionen, wo enorm viel Kraft reinfließt und wo im Grunde auch indoktriniert einfach wird. Ja? Also gerade in der Jugendarbeit, da ist, was du jetzt sagtest mit, wir müssen wieder lernen, ne? Vernünftige Beziehungen und Familienwerte und richtig einschätzen. Genau das passiert ja dort in meinen Augen nicht. Dort wird ja genau dieses System am Leben gehalten. Die Leute hätten ja gar keine Arbeit ohne diese, ich sag mal, ja, eingebildeten Probleme.
Hm. Ich hätte noch ein Beispiel für ein eingebildetes Problem.
Ja.
Es ist ein neues Buch auf den Markt gekommen, das heißt Candy Girls, Sexismus in der Musikindustrie von Sonja Eismann. Und das eingebildete Problem, meine ich mir jetzt mal herausnehmen zu wollen, ist, dass es eine strukturelle Benachteiligung von Frauen im Pop-Mainstream gäbe, so nämlich die These dieses Buches. Und wenn wir uns mal angucken, wer so die Charts anführt und was so im Pop-Mainstream los ist, habe ich eher den Eindruck, das ist recht frauendominiert, aber vielleicht habe ich auch gar keine Ahnung von Popmusik.
Ja, oder wenn man
zumindest
an Taylor Swift
Taylor Swift zum Beispiel, genau. Kenn sogar ich.
Ja, und sogar ich, muss ich dazu sagen. Wobei, das ist so ein Name, den Namen kennt man natürlich, aber ich hätte jetzt zum Beispiel keinen Song im Kopf. Nicht irgendwie, was ich wirklich im Kopf hätte, was von ihr kommt. Bestimmt kennt man welche von ihr, aber...
Ganz bestimmt. Also wenn ich dir was vorspielen würde, würdest du was kennen, genau. Mhm. Aber ich kann dir auch keinen sagen. Ich bin genauso schlecht da in dem. Aber ich höre nicht so wirklich Popmusik, weder von Männern noch von Frauen inzwischen heutzutage. Aber tatsächlich so von den Großen, wenn ich jetzt so bekannte Popmusiker nennen sollte, würden mir tatsächlich lauter Frauen einfallen und gar nicht so sehr Männer. Also mir würden dann noch einfallen eben Beyoncé Knowles, was haben wir noch? Wie heißt die? Jennifer Lopez, sowas.
Billie Eilish.
Ist auch eine Frau, oder?
Ach so, das ist eine gute, ja, ich glaube, da ist sie sich selbst nicht ganz sicher, aber ist sie, ja. Das können wir an dieser Stelle.
Aber ist mal als Frau auf die Welt gekommen. Also jedenfalls, dieses Buch ist geschrieben worden von der Herausgeberin und Mitbegründerin des feministischen Magazins Missy. Und demzufolge ist dieses Buch natürlich auch eine feministische Kampfschrift. Und deswegen muss sie ja natürlich auch am Schluss darauf hinkommen, dass die Frauen da unterdrückt werden. Also sowohl in den Popsongs oder in den Songs allgemein kommen Frauen immer schlecht weg. Und wenn Frauen umgebracht werden in Songs, ist das immer Clickbait. Und so ein Beatles-Song hat sie da rausgebracht, Norway in Wood. So mehr kam da, glaube ich, auch gar nicht. Und Frauen, wenn sie in der Popmusik berühmt würden, dann würde man sie trotzdem immer nur reduzieren auf ihren Körper. Also sie macht das dann fest, dass sozusagen, wenn man einen Mann mit einer Gitarre sieht, dann ist es ein Gitarrist. Wenn man eine Frau mit einer Gitarre sieht, dann sei das in erster Linie eine Frau und erst dann eine Frau mit der Gitarre.
Oder die Gitarre ist ein Feminist.
Ein Feminist. Ja, okay. Ich dachte vor allen Dingen daran, also ja, klar, ich kann dem schon so ein Stück weit folgen, dass Sex sich auch verkauft in der Popindustrie und dass viele dieser von mir auch jetzt gerade genannten Popsternchen auch sofort assoziiert werden mit knapper Kleidung. Aber diese knappe Kleidung suchen die sich doch selber aus. Also es zwingt die doch keiner, nehme ich jetzt mal an, von meinem Standpunkt hier als Konsument dieser ganzen Sache, dass da nicht 10 Männer dahinter stehen, die Taylor Swift dazu zwingen. Sie rennt ja immer nur in so einem Badeanzug und einer Netzstrumpfhose auf der Bühne rum. Und das ist ja bei den hier Jennifer Lopez und Beyoncé Knowles genauso. Die rennen ja derart freizügig, offenherzig, halbnackt. Oder das hat ja mit Madonna schon angefangen. Also während Michael Jackson, wenn ich die immer mal so gegenüberstelle, die waren ja ungefähr zur selben Zeit, sehr, 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 sehr populär. Michael Jackson war immer komplett angezogen. Der hatte andere Schäden, würde ich jetzt mal so sagen. Also das wäre mal ein Thema für eine andere Sendung. Aber Madonna verbinde ich immer damit, dass sie wahnsinnig aufreizend pornokulturell unterwegs gewesen ist. Bis heute ja. Nicht merkend, dass sie einfach alt ist.
Eben, das ist das Stichwort. Du sprichst es ja an. Die ist jetzt mittlerweile eine ältere Dame. Die ist bestimmt 60 plus.
Sicher, sicher. Über 60 ist
sie. So, wir reden also von Pop-Ikonen, die sozusagen bald im Seniorenalter sind oder schon da sind. Und es hat sich seitdem nichts geändert. Ja, und sind wir ehrlich, es wird sich auch nichts ändern. Sex sells und eine junge Frau, die gut aussieht in der Popindustrie. Naja, die zeigt sozusagen, was sie hat. Und daran wird sich nichts ändern, egal wie viele weinerliche Artikel die Taz schreibt, egal wie viel sie...
Es ist ein ganzes Buch, 200 Seiten, hallo.
Oder Bücher drüber geschrieben werden.
Na, und wie gesagt, ich glaube, das machen die ja ganz bewusst. Madonna hat das doch auch ganz bewusst gemacht. Sie wollte ja provozieren damit.
Na, logisch.
Und die fand sich auch schick da drin.
Genau.
Sie hatte ja auch mal eine Phase, wo sie ein bisschen mehr Klamotten anhatte. Und es gibt ja im Übrigen auch Künstlerinnen, die angezogen sind und trotzdem erfolgreich sind. Adele, Celine Dion.
Ich glaube, Billie Eilish, die habe ich nicht im Kopf so als übersexualisiert.
Würde ich auch sagen, die hat auch eher Sachen an.
Ja.
Ja, eben, weil sie ja nur mit ihrem Geschlecht ein bisschen hadert. Ja, also wie du schon sagst, ja, ein weinerliches Buch darüber, die armen Frauen, die nur reduziert werden auf ihren Körper. Mädels, ihr wollt auf euren Körper reduziert werden, sonst würdet ihr das nicht so anziehen. Oder sagen wir es mal umgekehrt, wenn ihr das anzieht, dann ist es eingepreist. Also es muss wenigstens eingepreist sein, alles andere ist einfach naiv. Und Männer könnten das genauso machen und dann würde man sie auch auf ihren Körper reduzieren. Oder dann würde man sie auch so, ganz lecker aus und dann, ach ja, die Musik ist auch noch ganz hübsch, vielleicht. Aber das ist nicht das einzige Lamento in dem Buch. Ich möchte nur auf ein zweites Lamento.
Aber vielleicht ganz kurz, durchaus sind doch diese Boybands ziehen ihren Sex-Appeal von einer oft auch ein bisschen androgynen Männlichkeit vielleicht oder ein Justin Bieber, der war ich weiß nicht, wie viel erfolgreich der aktuell noch ist, aber als Teenie war der doch sehr erfolgreich und gerade auch, weil er dann so angehimmelt wird und über seine Attraktivität seine Sachen auch verkauft.
Genau, der wird auch nur reduziert. Der Mann schreibt immer ein Buch darüber, dass die armen Männer so reduziert werden. 200 Seiten reichen übrigens heutzutage, dann hast du schon ein ganz erfolgreiches Buch. Nee, das Zweite, worüber sie so schön lamoyant daherzieht, ist nämlich, dass Frauen immer unterstellt würde, sie hätten gar keine Ahnung von Musik, sie wären gar nicht in der Lage, Musik überhaupt zu verstehen. Das wirft sie einfach so als Vorwurf in den Raum, dass das alle machen würden. Und wenn Frauen etwas mit Freude tun, das sofort mit Misstrauen beäugt wird, und jetzt kommt's, nämlich zum Beispiel, dass Mädchen, vor allem junge Mädchen, auf Konzerte so jubeln, mitsingen und kreischen. Das würde eben von wahrscheinlich Männern dann als beängstigend oder gar unmenschlich dargestellt. Also, dass Frauen völlig hyperventilieren.
Nein, und das unterschreibe ich auch. Ich bin Generation, würde ich sagen, Tokyo Hotel. Als ich Teenie war, es wurde Tokyo Hotel.
Hast du kreischend in der ersten Reihe gestanden?
Nein, natürlich fand ich es abstoßend, wenn die Mädels darauf so abgefahren sind. Ja?
Aber es macht ihnen doch Freude.
Ja, okay.
Gönn ihnen das doch.
Was war das denn bitte? Ach, das sind diese Punkte, wo man in der Menschheit
so ein
bisschen
zweifelt. Ja, das war ja bei allen Boybands. Du hast ja gerade diese Boybands ja gerade genannt. Also was da los war, ich bin ja Generation New Kids on the Block und was war da noch? Take That und sowas, Take That kam dann danach. Mhm. Es ist völlig irre, die Mädels, die da hyperventilierten in Ohnmacht gefallen sind. Und das ist auch nicht eine Sache der Moderne oder sowas, sondern das gab es ja früher auch schon, dass die da reihenweise in Ohnmacht gefallen sind. Es gibt, Franz Liszt ist dir im Begriff, ja?
Ja, klar.
Und wenn der auftrat, sind die Damen damals auch schon, gut, dann waren die in ihren Corsagen noch so eingeschnürt. Natürlich haben sie noch weniger Luft gekriegt, sind die jedenfalls auch reihenweise umgefahren. Heinrich Heine hat das auch die Listomanie genannt. Also das gab es schon immer.
Und Liszt wurde ja am Ende seines Lebens nochmal Priester, muss man vielleicht dazu sagen. Ich glaube, das kann man von den Tokyo-Hotel-Darstellern nicht erwarten.
Das weiß ja nicht, was da noch passiert.
Stimmt,
die
hast du recht.
Tokyo-Hotel-Darstellern, auch schön, ja.
Nehme ich zurück, aber... Paganini war auch so ein Fall, ja, wo die Frauen in Ohnmacht gefallen sind, weil er so toll Geige gespielt hat. Also, es bleibt doch mehr oder weniger gleich in dem Business, wenn man so will.
Genau, weil der Vorwurf ist ja sozusagen nicht an die Frauen, die machen das alles ganz toll, dass die da so rumkreischen. Du als Mann sollst es ihnen halt jetzt gönnen, bitte. Also, dass die da mal einfach auch ein bisschen durchdrehen und ausflippen und ausrasten.
Ich überlege mir das noch.
Und sie begründet auch, warum du denen das bitte so lässt, weil das Fansein für viele Frauen ein sicherer Ort ist. Ein Ort, an dem sie ihre Interessen unter Gleichgesinnten gefahrlos ausleben können. Außer, sie sind Fans von Rammstein. Das musste natürlich dann auch noch kommen.
Ach du meine Güte, ja.
Ja, also die Behörer, sie erinnern sich bestimmt an die schöne Debatte um die Row Zero und all die Vorwürfe, die sich im Übrigen... wenig überraschend, aber dann wenig in den öffentlichen oder in den großen Medien zu lesen, alle als relativ haltlos herausgestellt hatten. Also von wegen, alle Frauen unter Drogen gesetzt, alle vergewaltigt und so.
Aber beziehungsweise, ich meine, Harald Schmidt hat das ja wunderbar formuliert. Was glaubt ihr denn, was passiert? Die zählen keine Gänseblümchen, wenn die jungen Frauen nach dem Konzert Backstage wollen und Party machen wollen mit den Superstars.
Ich fand das ja auch damals schon, als dieser Skandal hochkam, dachte ich, darum geht's doch. Also wenn ich als Frau oder Mädel da hingehe und dann ausgewählt werde, dann also weiß ich, was passiert, weiß ich, worauf ich mich einlasse. Und nein, ich finde es nicht in Ordnung, wenn Frauen irgendwas in einen Drink getan wird oder wenn die betäubt werden. Aber erstens, als Frau weiß man, was da passiert und dann kann ich mich drauf einlassen. Und selbst die, die erzählt haben, die waren dann hinten und dann ging es ab und dann sind sie halt gegangen, weil sie damit nichts zu tun haben wollten. Also das ist ja offensichtlich möglich gewesen. Und Minderjährige haben in der Reihe 0 auf so einem Konzert, wo ein Typ mit einem Riesendildo durch die Gegend rennt, einfach mal ohne nichts zu suchen. Und diese Entscheidung kann man als Mutter und als Vater treffen. Deswegen geht für mich diese Sache, die armen Minderjährigen, die da alle waren. Nee, liebe Muttis, liebe Vatis, Augen auf bei der Konzertticketwahl eurer Kinder und dann passiert sowas auch nicht.
Augen auf bei der Wahl eures Safe Spaces, nicht wahr?
Genau, wo sie Fan sein wollen. Ja, feministischer Flinter-Pop-Kanon ist ihre Lösung. Darüber später mehr.
Ja, eine andere Neuigkeit dieser Tage war, wir haben es eingangs schon erwähnt, eine neue Kinderbeauftragte, Mareike Lotte-Wulff, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesbildungsministerium, die jetzt von unserer Ministerin Karin Prien ernannt wurde, die sich sehr freut, dass nun endlich die Interessen der Kinder ein Gesicht bekommen in ihrem Ministerium. was sind deren Aufgaben? Sie soll in der Bundesregierung den Kindern Stimme verleihen. In Brüssel außerdem und bei den Vereinten Nationen. Politik für Kinder brauche mehr Aufmerksamkeit, sagt sie. Nicht zuletzt in einer Zeit, in der die junge Generation allein schon wegen des demografischen Wandels nicht noch weniger sichtbar werden kann.
Ach so, das heißt, je weniger eine Gruppe an Personen hat, desto mehr Beauftragte brauchst für sie, damit die sichtbar gemacht werden.
Ja, das erleben wir ja aktuell, ja. Also ein Queerbeauftragter ist ja eigentlich für eine Gruppe da, die im unteren Promillebereich liegt, wenn überhaupt.
Hast recht.
Und doch hat jede Gemeinde, jede oft auch Kirchengemeinde einen Queer-Beauftragten und Queer-Seelsorger. Und was es da nicht alles gibt. Mareike Lotte-Wulff, so heißt es auf der Seite des Bundestags, lebt mit ihrem Mann und Hund, Boski, in Ohr, in Emmertal.
Willst du damit andeuten, sie hat gar keine Kinder?
Siehst du? Du hast meine Pointe schon vorweggenommen. Richtig.
Oh, okay.
Richtig, sie hat keine Kinder.
Gut. Da hat man so einen unverstellten Blick auf das Thema.
Richtig. Was sagen Sie als Unbetroffener zum Thema Intelligenz, nicht wahr? Die Kommentare waren dann auch ganz lustig. Arminius, ein Twitter-User, schreibt zum Beispiel, warum bezeichnet sie ihren Mann als Hund? Oder was? Ein Felix fragt, vielleicht ist es ja noch ein Welpe.
Der Mann?
Naja, sie sagt ja, sie lebt mit ihrem Mann und Hund.
Ja, ja, schon klar.
Kinderlose Beauftragte sind richtig und wichtig für die BRD, schreibt Quackel.
Es sind alles Männer.
Du, hier schreibt Josephine, bald gibt's Hundegeld, die sind ja auch Familie.
Ja, natürlich, und mindestens genauso wichtig wie Kinder.
Bald, ja, Hundegeld statt Kindergeld. Ja, man lacht, aber welches Land war das? War es nicht sogar Südkorea, wo, ja, wir hatten das in der Sendung letztes Jahr,
mehr
haben sich dort ja
Hundebuggies.
Mehr Hundebuggies verkauft als Kinderwagen. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir brauchen dann vielleicht bald auch den Welpenbeauftragten, wobei davon gibt es ja wahrscheinlich viel zu viele. Also wir haben eine neue Kinderbeauftragte, die im Übrigen, was schätzt du, mit was sie nach Hause geht? Die ist ja Mitglied des Bundestags plus jetzt Staatssekretärin.
Ach ja, das muss sich ja lohnen. Da. Wenn sie so beschimpft wird im Internet, da will ich auch, dass die ordentlich verdient.
Im unteren 20.000 Euro Bereich im Monat.
Gönn ihr doch, meine Güte. Hat so eine verantwortungsvolle Aufgabe jetzt.
Ich gehöre ja auch gar nicht jetzt per se zu Leuten, die sagen, ein Politiker oder ein Familienminister muss Kinder haben oder die Kinderbeauftragte muss Kinder haben. Es wäre natürlich irgendwie doch ein schönes Zeichen.
Ich finde es praktisch.
Ja? Es macht ja doch irgendwie Sinn. Gerade wenn es dann von der konservativen Partei oder der CDU ernannt wird. Gab es denn niemanden, der auch fähig gewesen wäre, der Kinder hat, als Kinderbeauftragte?
Zumindest das konnte man vom Queerbeauftragten sagen. Also er war zumindest queer. Da hätten sie jetzt wahrscheinlich auch keinen Nicht-Queeren genommen.
Siehst du? Sehr gut. Da siehst du Einsatz. Da siehst du Identifikation mit der Sache. Da siehst du Authentizität. Absolut richtig. Von denen können wir lernen. Ja.
Ja, also das ist es halt, was unserer Regierung die Kinder so wert sind. Eine kinderlose Frau. Wie wir beobachten das mal weiter. Wusstest du eigentlich, dass wir diese Woche Weltmännertag gehabt haben?
Nein, siehst du, da...
Ja, Internationaler Weltmännertag. Am 19. November war der gewesen. Und weißt du, warum du es nicht mitgekriegt hast? Weil es einfach keine Sau interessiert.
Das Patriarchat schläft.
Ja, genau, das Patriarchat hat wieder zugeschlagen.
Es hat wieder versagt. Es hat wieder verpennt.
Ja. Also ich habe in den sozialen Medien ein bisschen rumgeguckt, wo denn die ganzen Kacheln und Memes und Glückwunschbeiträge sind zu dem Thema Weltmännertag, die dann eben von den weltmächtigen Männern vom Patriarchat abgesetzt werden. Aber das Patriarchat ist so mächtig, das hat es überhaupt nicht nötig, sich selbst zu feiern.
Na,
an dem
klar.
Tag. Also das ist sozusagen ein Ausdruck ihrer Dominanz, seiner Dominanz ist, dass es einfach untergeht in der Öffentlichkeit. Am selben Tag war im Übrigen auch Welttoilettentag. Ich weiß nicht, wer sich diese Welttage immer ausdenkt.
Du, das frage ich mich auch oft. Das müssen wir mal klären. Das ist mal Hausaufgabe für nächstes Mal. Oder jemand kann das kommentieren. Wer denkt sich das eigentlich aus? Und wer nickt es ab? Und haben die Ministerien dann einen Kalender und dann feuern sie raus?
Ja, ja.
Also ist unglaublich.
Weil die Frage ist ja, warum fällt der Männertag mit dem Welttoilettentag zusammen?
Ist auch eine Sauerei, oder?
Ich weiß, wenn Männer auf Klo gehen, ist das eine Sauerei, ja, ja.
Strukturelle Ungerechtigkeit, die wir hier wieder erleben.
Ja, also so weit war es jedenfalls nicht her mit dem Weltmännertag.
Und der Welttoilettentag, da war ja eine Meldung, glaube ich, aus der Schweiz.
Ach, die Nummer mit dem Pissoir, ja, erzähl mal.
Ja.
Da passt nämlich Weltmännertag und Welttoilettentag gut zusammen, ja. Mhm.
Dort hat nämlich der Stadtrat in Burgdorf bei Bern, die Fraktion von Grünen und Sozialdemokraten, die haben die Urinale in den Schulen der 17.000 Einwohnerstadt als Symbole eines maskulinen Machismus ins Visier genommen. Der Gemeinderat heißt, es wird aufgefordert, bei Neu- und Umbauten von Schulhäusern auch geschlechterneutrale Toiletten einzuplanen. Pissoirs sollen gänzlich gestrichen werden, lautet der rot-grüne Antrag, der laut Berner Zeitung Anfang November nach einigem Hin und Her eine Mehrheit bekam. Ja? An Orten ohne Pissoirs sei es schlicht sauberer, sagt Sozialdemokrat Raff Fluri. Ist auch ein toller Name, oder? Raff Fluri.
Ja.
Recherchen in seinem engeren Umfeld hätten das genaue Gegenteil gezeigt. Moment, dass Stehpinkler oft die Sitzschüsseln beschmutzen. Ah,
ja,
okay.
Also damit würde er sagen, ne, wenn du kein Pissoir hast, benutzen logischerweise die Stehpinkler die Sitzmöglichkeiten und machen alles schmutzig.
Würde ich aber auch unterschreiben, dass das so ist. Natürlich.
Ja, natürlich.
Na logisch.
Ja.
Das Begehren drohte zu scheitern, erst als die Vertreterin der Splittergruppe Evangelische Volkspartei Beryl Werragut ins Feld führte, dass bei den Kindern wegen ihrer überall mitgeführten Handys gut einsehbare Pissoirs das Risiko für Mobbing erhöhten, ging der Antrag schließlich doch noch durch.
Ja.
Das ist ein echtes Juwel, diese Meldung. Da hast du
ziemlich
alles.
Ziemlich symptomatisch
alles
für unsere Zeit. Ja, da ist alles drin. Also Pissoirs, halten wir fest, sind möglicherweise sauberer, als wenn man sie abschafft. Aber wenn Mobbing an derselben Stelle stattfindet, dann sollte man doch wieder auf die Kabine zurückkehren und Pissoirs abschaffen. Mhm. Finde ich gut.
Und dann müssen wieder die in der Regel weiblichen, wie sagt man sowas korrekt? Putzfrau darf man ja, glaube ich, nicht mehr sagen.
Oh, Reinigungskraft?
Reinigungskraft, natürlich. Das Patriarchat wird bekämpft, aber man muss dann halt einfach ein bisschen mehr wischen. Es bleibt schmutzig, sag ich mal.
Ja, ist dann halt so. Hauptsache kein Mobbing und Hauptsache der Machismo ist wieder beseitigt. Eigentlich wollte ich mit dir noch ganz lange über Debatten über die neue Männlichkeit und alte Männlichkeit und was das so beinhaltet reden, aber das schieben wir jetzt einfach mal auf eine unserer nächsten Sendungen. Das kann man ja jederzeit machen, völlig zeitlos. Es hängt ja nicht am Männertag, ob wir über Männlichkeit oder nicht reden.
Nein.
Das kann man auch zu jedem anderen Tag machen. Ansonsten wünsche ich aber als Frau allen Männern, die mir und dir, Julian, heute zugehört haben, auch nachträglich noch einen ganz, ganz tollen und wunderschönen Weltmännlichkeitstag. Ich hoffe, Sie konnten ihn gut verbringen, mit oder ohne Pissoir, mit oder ohne Schmutz, mit oder ohne Mobbing. Hauptsache als Mann. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Kerstin. Und das war es auch schon wieder bei Mann und Frau.
Ja, wenn Sie mögen, kommentieren Sie den ganzen Blödsinn, den wir heute erzählt haben, gerne auf YouTube. Liken Sie es, teilen Sie es, schicken Sie es gern weiter. Wir freuen uns über jede Reaktion. Das füttert nämlich den Algorithmus.
Ja, und der ist hungrig. Und hören Sie uns auch unbedingt über die neue Kontrafunk-App mit Livestream, Archiv und allen Sendungen zum Nachhören.
Ja, und wenn Sie uns unterstützen möchten, Kontrafunk ist, wie wir gerne und immer wieder betonen, das einzige konservative 24-Stunden-Wortprogramm, unabhängig und absolut hörenswert, aber eben nicht kostenlos zu machen. Deshalb, jede Spende hilft.
Ich bin Julian Adrath.
Und ich bin Kerstin Kramer. Bis nächste Woche bei Mann und Frau im Kontrafunk.